Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Mein Name ist Sebastian und gemeinsam mit meinem Co-Host, dem Fred, und unserem Gast Stanley sprachen wir über den Film The Summer of 84, der die 80er Jahre sprichwörtlich thematisiert. Dieses Gespräch haben wir bereits im letzten Jahr zu Weihnachten aufgenommen. Leider hatten wir dabei ein paar Probleme mit dem Mikrofon. Das bitten wir zu entschuldigen, aber wie ihr diesem Intro entnehmen könnt, wir können es mittlerweile schon besser. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ahoi! Hallo, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Nostromo-Verschwörung.
Schönen guten Morgen.
Heute mit an.
Guten Tag.
Heute mit an Bord bei uns der wunderbare, einzigartige Fred und zu meiner Rechten hier direkt live zugeschaltet in Leipzig, frisch aus Bernau eingeflogen, der Stan.
Hi.
Grüezi.
Wie geht's euch?
Ja, ganz gut soweit.
Voll gefressen.
Die Gans liegt noch schwer im Magen.
So sieht's aus. Das Bier und alles, was es sonst gab, die ganze Schokolade.
Ja, cool. Sehr schön. Ihr seht ja schon am Titel, für die, die es hören, um was es heute geht. Wir sprechen ja heute über The Summer of 84 und ich glaube, mehr Retro, mehr 80er kann es gar nicht sein. Bevor wir aber zum eigentlichen Film kommen, wollen wir noch mal einen ganz kurzen Recap geben. Was haben wir so dieses Jahr geschaut? Was sind so unsere Faves gewesen so bisher dieses Jahr? Das muss auch nicht aus dem Jahr 2018 sein, aber damit ihr eben halt alle mal so einen kleinen Einblick bekommt, was uns so umtreibt. Und ich denke mal, ich gebe hier gleich mal das Wort an den Fred.
An mich direkt, super. Dieses Jahr an Filmen, die ins Kino gekommen sind,
Das muss nicht nur.
Das ist mein Aufhänger jetzt. Muss ich sagen, ich habe die Genrefilme nicht viel mitgenommen aus den Superheldenfilmen. Und wie ist der Film mit dem Mann aus dem Wasser?
Aquaman?
Nicht Aquaman, der kommt gerade.
Shape of Water.
Shape of Water, genau. Der war ganz hübsch. Das wäre der einzige Genrefilm, dann Superheldenfilm, Age of Ultron, sondern The Avengers mit. Dem Infinity War? Der war großartig. Ansonsten ist kinomäßig nicht viel hängen geblieben. Eigentlich müsste Deadpool 2 dieses Jahr gewesen sein. Und ich glaube, den fand ich auch gut, ist aber schon wieder verschwommen. Sehr viele Serien gesehen, sehr viele gute Serien. Ich habe gerade, weil es auch passt, eine Serie angefangen. Die heißt Future Man. Ist aktuell auf Amazon erhältlich. Qualitativ fragwürdig, aber genau unser Thema. Trash Serie, die alles, was aus den Science-Fiction-Genres der letzten 30 Jahre gewesen ist, zusammenmischt mit einer Pseudo-80er-Serien-Flair, das da einpackt und erstmal recht gut unterhält auf Trash-Ebene. Das kann ich jetzt mal so spontan weiterempfehlen, weil ich die gerade soeben angefangen habe zu schauen die letzten Tage.
Klingt interessant.
Ich reiche das Mikrofon weiter. Von Berlin nach Leipzig, bitte.
Ja, also ich habe ja das Kino dieses Jahr nicht ganz so oft besucht wie sonst. Lag einfach daran, dass Superheldenfilme sind ganz cool eigentlich, aber nicht unbedingt so meine Baustelle. Und filmtechnisch, überlege gerade, der letzte Film im Kino, wo ich war, das war glaube ich die Sebastian Fitzek-Verfilmung abgeschnitten. Ja, der war sogar recht gut gemacht, auf jeden Fall. Dafür, dass es ein deutscher Film war, war ich sehr überrascht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ansonsten habe ich dieses Jahr auch hauptsächlich viele gute Serien gesehen. Gerade bei Netflix. Und gibt es halt immer mal Überraschungen. Serien, die wirken immer so unscheinbar, wenn man mal durchscrollt und dann fängt man an und merkt dann, dass die dann auf immer wirklich sehr, sehr gut sind. Überraschungsserie für mich war diese Spuk in Hill House Serie. Gerade so von der Inszenierung, Umsetzung, Atmosphäre war die auch so richtig oldschool. War richtig Spaß gemacht, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, und filmtechnisch gab es dann doch einige Überraschungen, unter anderem der Film, über den wir dann nachher reden. Und dann dieser genau, gerade im Horror-Genre, der Hereditary, fand ich auch sehr gut. Fand ich, Fred, kennst du den? Hast du den schon gesehen?
Nee, aber steht auf meiner Liste. Der war ja auch im Kino bis vor.
Ja.
Ja. Kommt dann, wenn er im Streaming verfügbar ist, kommt er auf jeden Fall auch dran.
Okay. Ja, der auf jeden Fall sehr gut. Und dann halt auch so unscheinbare Filme wie dieser Green Room, der auch bei Netflix zu finden war. Auch sehr interessant gewesen, auf jeden Fall von der Story her.
Sagt mir gar nichts.
Ja, mir sagte er auch nichts. Er stand auf einmal in der Liste drin. Dann habe ich die Beschreibung dazu gelesen. Klang recht interessant, habe mir den angeschaut und fand den auch tatsächlich richtig gut.
Welche Richtung? Green Room? Ist mir gar nicht gekommen.
Na, Green Room ist eher, kann man so als Thriller bezeichnen. Es geht um eine Punkband, die dringend einen Gig braucht und dann auf einmal in einem Nazi-Schuppen spielt. Und dann kommt dann praktisch eins zum anderen. Und mit Patrick Stewart in der Hauptrolle.
Was?
Ja, als Bösewicht, genau. Was man nicht alle Tage sieht.
Das klingt ja wirklich äußerst sehenswert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch mehr so ein Kammerspiel, kann man schon fast sagen. Aber auf jeden Fall richtig gut inszeniert, auch schauspielerisch großartig. Ja. Wie gesagt, auch nie was gehört vorher, bis der dann auf einmal bei Netflix da oben stand und dann einfach mal angeguckt. Ganz einfach nur wegen den drei Zeilen. Punkband in Nazi-Schuppen.
Das kann nur gut sein.
Kann nur gut sein, ja.
Ja.
Genau.
Und bei,
ja, dann reiche ich mal.
Ja. Ja. Basti, bei dir?
Ja, nö. Sehr durchwachsenes Jahr. War jetzt nicht ganz so oft im Kino. Lag aber auch daran, meine Freundin war ja schwanger. Jetzt nicht mehr. Ne? Das hat sich jetzt erledigt mit dem Schwangersein. Jetzt ist es laut. Der kleine Sohn ist da. Aber wir waren ein paar Mal im Kino. Ich habe dieses Jahr im Kino gesehen den Steven Spielberg-Film. Und zwar Die Verlegerin heißt der im Deutschen. Mhm. Mit Tom Hanks und wie heißt sie denn, der Oscar-Preisträger und mehrfache Meryl Streep. Ein sehr zäher Streifen, der ein paar coole Ansätze hat, aber insgesamt, Spielberg hat eben halt so ein bisschen so seine Kraft und er hat so ein bisschen Substanz halt verloren und der Film wirkt auch ein kleines bisschen, nicht ganz so wohl durchdacht, so ganz schneller Schuss. Trump ist an der Macht und jetzt müssen wir mal ein bisschen was rausblauzen und so wirkte das auch. Mhm. Aber war cinematisch sehr gut gemacht. Was hatte ich noch gesehen? Gundermann hatte ich im Kino gesehen. Schöne deutsche Verfilmung, also nicht Verfilmung, aber schöner deutscher und guter Film. Und was hatte ich noch gesehen? Ja, ich war auch im Kino bei Summer of 84.
Ja.
Und da musste ich dann allerdings, so wie ich im Kino eigentlich drin war, eigentlich schon wieder raus, weil da ging es ins Krankenhaus mit der Freundin. War allerdings an der Stelle falscher Alarm. Das heißt also, ich konnte dann wieder zurück und habe dann The Summer of 84 die letzten 40 Minuten tatsächlich sogar dann auch noch im Kino gesehen. Also bin wieder ins Kino zurückgefahren mit meinem gültigen Ticket und habe den da gesehen. Und auch so ein kleines Highlight, was ich im Kino gesehen habe, das war ein Tag, nachdem mein Sohn geboren worden ist, bin ich ins Kino und habe mir den neuen Halloween angeschaut, der eigentlich auch ziemlich gut war, verdammt nochmal. Der war wirklich gut.
Das stimmt allerdings. Da kann ich nur zustimmen, den habe ich gerade vergessen in meiner Ausführung. Selbstverständlich, Halloween, der neue.
Genau, und ansonsten habe ich halt viel nachgeholt dieses Jahr, was aus dem Jahr 2016, 17 war. Der Babadook habe ich nachgeholt, Get Out, Hereditary und ein paar andere Genrebeiträge. Von Cronenberg habe ich mir ein paar Filme angeschaut, die ich alle noch nicht kannte und bin sozusagen so ein bisschen meinen Backlog durchgegangen. Und habe auch festgestellt, dass ich irgendwie dieses Jahr voll im Horror festgefangen bin. Mhm. Und da kam vieles Gutes bei rum. Ansonsten True Detectives mir angeschaut, die erste Staffel, grandios.
Großartig, und, ja. An die zweite komme ich bis jetzt noch nicht so ran. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen angefangen und dann erstmal wieder pausiert. Aber die erste ist gigantisch.
Genau, das denke ich, ist doch bestimmt sehr aussagekräftig. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir vielleicht ein bisschen über den Film sprechen?
Selbstverständlich. Dann erzähl uns doch mal, was für ein Werk ist Summer of 84? Was passiert da?
Ganz genau. Okay, dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, um was es geht in The Summer of 84. Davy, Dale, Curtis und Tommy vertreiben sich für gewöhnlich die Zeit mit ihren BMX-Rädern, um herumzufahren und von ihrer Nachbarin zu schwärmen. Als ein Serienkiller die Stadt terrorisiert, beginnen die Freunde zu ermitteln. Bei ihrer Suche weisen Hinweise darauf hin, dass es sich um den Cape May-Serienkiller handeln könnte und in dem Fall auch um einen direkten Nachbarn der Jungen. Allerdings ist der Verdächtige ein Polizist. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Genau. Ganz kurz zusammengefasst, da habe ich vielleicht gleich schon mal eine Frage so allgemein in die Runde. Wie war denn eigentlich so euer Vorverständnis für den Film? Wie seid ihr denn darauf aufmerksam geworden? Wie war das denn bei euch? Ich habe den Film sozusagen mehr oder weniger durch gutes, gezieltes Marketing in einigen Foren und beziehungsweise ja, bei Facebook zum Beispiel gesehen, auch bei YouTube. Aber ansonsten hat es mich erstmal nur neugierig gemacht und dann natürlich auch über den Soundtrack bin ich auch aufmerksam geworden. Wie seid ihr denn auf den Film aufmerksam geworden?
Ja, also ich bin tatsächlich durch dich aufmerksam geworden, Sebastian. Aufgrund deiner Kinostory, die du mir damals erzählt hattest. Hab den Film auch vorher wirklich gar nicht wahrgenommen. Und danach bin ich auch bei Amazon drauf gestoßen. Das Erste, was mir auffiel, war dieses unglaublich oldschool wirkende Filmcover. Also richtig retro war, richtig wie in den 80er Jahren, so eigentlich jedes zweite Horrorfilmcover aussah. Mhm. Riesen Totenkopf am Himmel, unten drunter Kinder mit Fahrrädern, alles schön duster gehalten.
Das hatte so ein bisschen was von diesen Nightmare-Postern. So.
Richtig, genau. Wie die alten Nightmare-Poster, genau. Und dann habe ich mir halt mal diesen Trailer angeguckt bei Amazon, war der Trailer drin und dachte mir erst, was ist denn das für ein alter Streifen? Ich dachte, das ist ein alter, ehemals verbotener Film oder so, der auf einmal wieder erhältlich ist oder den man wieder schauen kann. Und dann habe ich mir diesen Trailer angeguckt. Wow, sieht ja wirklich aus wie 83 gedreht oder 84 in dem Fall. Guck dann aber rein und habe dann gelesen, dass der Film von 2018 ist. Dann dachte ich mir, super, musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Und da dieses Konzept ja sowieso funktionieren kann, wie uns eine berühmte Netflix-Serie ja schon gezeigt hat, beziehungsweise auch das Remake eines berühmten Stephen King Buchs oder der ersten Verfilmung davon. Genau, und dann habe ich mir den Film halt so angeschaut. So bin ich rangegangen.
Genau. Genau. Wie war es bei dir, Fred? Wie bist du denn auf den Film aufmerksam geworden?
Auch Plakat irgendwo auf Filmseiten, wo ich mich dann eben so rumtreibe und gucke, was gerade im Kino kommt oder man sich mal so anschauen kann. Oder habe ich das so mit auf meine interne Liste geschrieben, aber nicht als Priorität. Und dann hattest du davon geschwärmt auch. Und es kamen dann so ein paar Infos jetzt, ich weiß nicht, sogar vielleicht noch von anderen Leuten zusammen. Und dann habe ich gesagt, na, dann kann ich den ja mal schauen. Und dann hast du gesagt, beim nächsten Podcast reden wir drüber. Und dann habe ich mir angeschaut. Dann haben wir zwar, dann war das zwar leider ausgefallen. Oder wir haben gesagt, wir machen das später. Weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Und jetzt habe ich mir jetzt heute nochmal im Schnelldurchlauf reingezogen, also so episodenweise, um in die Stimmung zu kommen.
Cool, sehr schön.
Ja.
Genau. Und vielleicht vorab, weil es auch Stan schon gesagt hatte, das Cover und die ganze Aufmachung auch mit der ganzen Werbung, allem drum und dran, das kokettiert ja nur ganz klar mit diesem immer noch anhaltenden 80er Retro-Hype. Und der nicht zuletzt ja durch eben halt die Serie Stranger Things richtig nochmal breit getreten wurde. Und aber auch gerade mit der Neuverfilmung von Stephen King's S natürlich dann auch noch ein bisschen mehr hochgekommen ist. Also da ist ja auch gleich mal die Geschichte von, was war uns aus den 50ern in der 80er verlegt worden. Mhm. Und ich, also viele meinen ja zum Beispiel, das dem Film ankreiden zu müssen, dass das sozusagen das eben halt auch noch weiter mit austritt. Und ich hatte allerdings nicht beim Schauen das Gefühl, dass mir das hier die ganze Zeit um die Ohren gehauen wird oder unter die Nase gerieben wird. Hey, schaut mich an, ich bin ein 80er Retro-Film. Ich weiß nicht, wie ihr euch das gegangen ist beim Schauen. Hattet ihr auch so das Gefühl, so wie, hey, guck mal hier, wir sind in den 80ern. Also bei Stranger Things ist es zum Beispiel sehr offensichtlich. Man hat ja in fast jeder Einstellung irgendwo ein Filmplakat, was dir darauf hinweist, ey Junge, hier, zum Beispiel das The Thing-Plakat fällt mir jetzt gerade ein. Oder zum Beispiel die Musik halt. Es wird ja auch die klassische Musik aus der Zeit wird ja mit eingespielt und in der zweiten Season ja sogar noch häufiger als in der ersten.
Also ich hatte schon...
Ja, also...
Bitte, du darfst.
Ja, red du noch zuerst, Fred.
Also ich hatte schon das Gefühl, nur dass mich das nicht stört. Das fängt bei der Musik an. Du hast die ganze Ästhetik ist sehr darauf hingeschnitten. Die reden darüber, dass die gerade Star Wars im Kino gesehen haben, also ziemlich am Anfang auch schon, dass die über die Gremlins. Du hast das Gefühl, dass alles Mögliche zitiert wird aus den 80ern und dass sie eigentlich drin baden. Das ist also komplett konträr zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich hatte das Gefühl, die wollen mich da in diese Zeit reinwerfen, als würde ich jetzt einen 80er-Jahre-Film schauen.
Ja, ich hatte praktisch ähnlichen Eindruck wie Sebastian in dem Fall. Wie gesagt, der Film sieht aus wie ein 80er-Streifen, das ist richtig. Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Klar, ein paar kleine Zitate, wie du das jetzt gesagt hast, Fred, mit ja, wir haben Star Wars geschaut und so weiter, ist mit drin, aber ich fand es jetzt nicht so penetrant wie bei Stranger Things. Das stimmt schon, bei Stranger Things wird es ja permanent unter die Nase gerieben, ja fast in jeder Szene und mit den ganzen Details, aber ich glaube, dafür fehlte dem Film jetzt auch das Budget, um das jetzt so umsetzen zu können. Würde ich sagen, der Film hat einfach so eine, der hat die, auf jeden Fall diese 80er Jahre Atmosphäre, der Soundtrack tut sein Übriges dazu, selbstverständlich. Aber wie gesagt, ich hätte, so wie mir das auch der Trailer vermittelt hat, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass der Film von 2018 ist oder ganz neu ist. Hätte ich auch schwören können, der wäre auch tatsächlich in den 80ern gedreht worden. So kam es halt, so hat es auf mich gewirkt. Genau. Ja. Also es hätte tatsächlich auch wirklich ein uralter 80er-Streifen sein können. Von 84.
Okay, haben wir jetzt uns vielleicht missverstanden. Ich meinte jetzt, also es kommt klar raus, dass der Film aus den 80ern sein möchte, aber ja, nicht unbedingt, dass einem unterm die Ohr, dass einem das so aufgedrückt wird. Hier schaut her, ich genau will und wie ein 80er sein. Entschuldigung. Also ist klar.
Ja.
Das ist nicht so, dass der Extrem das hier total alles einen reindrückt. Aber du hast von Anfang an ständig Bezüge drin. Es sind halt minimalere, sind eben keine Filmplakate. Du hast dann eben die Walkie-Talkies irgendwann zwischendrin und lauter so ein Zeug, was du heute nicht mehr benutzt. Aber es ist nicht mit Neon-Leuchtschrift so hier. Das ist ein Film, der nicht aus den 80ern ist, aber so sein möchte. Das ist nicht so. Ja, aber genau. Ja, weiter.
Ja, nö, also denke ich, da haben wir ja ungefähr ja grob wenigstens das gleiche Gefühl, was das betrifft. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es wie ein von Universal produzierter Film ist, der sozusagen aus seinem riesengroßen Fundus an 80er-Referenzen natürlich schöpfen kann. Ich glaube, das wäre hier auch rein rechtemäßig gar nicht möglich gewesen. Und dann merkt man auch schon, dass die Filmemacher und der Film an sich selber ja gar nicht in den Staaten produziert worden ist, beziehungsweise die auch gar nicht aus den Staaten kommen, sondern das sind ja Kanadier. Mhm. Und die haben da sozusagen, ich habe so das Gefühl, die haben einen ganz anderen Draufblick auf diese ganze Sache. Die selber haben das auch ein bisschen anders erlebt und deswegen kommt mir das auch nicht so präsent vor. Also ist mein Empfinden.
Ja, dann war noch der kleine Unterschied jetzt nochmal verglichen mit Stranger Things, dass du ja wirklich alle 5 Minuten wird dir halt auch irgendein Song aus den 80ern um die Ohren gehauen und ja. Ich glaube, sagen wir auf 84, der kam mit 1 oder 2. Ich habe den einen Bananarama-Song habe ich erkannt, dann relativ am Anfang. Ja, und aber ansonsten ist das halt immer dieser eigene Soundtrack und halt nicht die Lieder aus der Zeit, wie es bei Stranger Things war.
Genau, ist halt so wie in der Art, aber doch anders. Also so, wie man es
ja
eben macht, wenn man
die
heute...
Die kanadische Art.
Die kanadischen 80er. Genau. Vielleicht waren die ja damals in komplett anders, die 80er für die Kanadier. Wer weiß? Gute Frage, ich kenne dir kanadische Filme aus den 80ern.
Aus
Mut, welche?
Fast alle von Cronenberg.
Cronenberg sind kanadisch produzierte.
Genau, und da muss man noch dazu sagen, wenn man weiß, wie das amerikanische Filmproduktions oder wie die allgemeine Filmproduktion in Amerika funktioniert, die drehen ja ihre Filme ja zum Großteil in Kanada. Das, weil es ja kostengünstiger dort ist, Studios und Außenaufnahmen dort zu machen. Ein sehr schönes Beispiel ist auch ein Cronenberg-Film, der allerdings eine internationale Produktion ist. Und der Film selber soll in London spielen, ist eine amerikanische Produktion und ist in Vancouver gedreht. Mhm. Wenn man dem Ganzen noch eins aufsetzen will, jetzt hier nur eine kleine Randnotiz, ein Amerikaner, ein Franzose und ein Deutscher spielen Angehörige der Russenmafia. Und das ist eigentlich ziemlich geil, da er in London spielen soll, allerdings in Kanada gedreht worden ist. Ist eine ziemlich coole Sache, wenn man das weiß, aber es funktioniert trotzdem. Aber es gibt verhältnismäßig viele kanadische Produktionen aus den 80ern. Aber dazu vielleicht später mal mehr, wenn wir vielleicht auch mal über den einen oder anderen Cronenberg-Film mal reden.
Gut, ja, dann macht das Sinn. Ich hätte das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, was direkt eine kanadische Produktion ist.
Genau. Sehr schön. Okay, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen in die Story reingehen, was der Film mit uns eigentlich macht, wo er uns eigentlich hinführt und wie er vielleicht so ein bisschen die Geschichte erzählt. Vielleicht fange ich da auch gleich selber noch ein bisschen an. Was mir so aufgefallen ist, so ein ganz klassisches Coming Out of Age ist es ja nicht wirklich. Also da kommt noch ein ganz kleines bisschen Heldenreis mit rein. Und das Setting an sich selber, typisch Kleinstadt, also 80er Jahre Kleinstadt. Du hast die Jungs, die dann rumspielen, die auch im Zentrum sind. Und direkt im Zentrum ist ja eben halt ein Junge. Um ihn herum gestrickt. Wie hieß denn der kleine Junge eigentlich nochmal?
Das ist eine gute Frage. Du meinst jetzt die Hauptperson, Davy, glaube ich, oder?
Ganz genau, Davy war das, genau, Davy. Und um ihn ist ja sozusagen alles aufgebaut und wir sehen sozusagen die Welt durch seine Augen. Und sozusagen, da ist der Film ja nichts anbrennend. Das heißt also, es gibt nicht verschiedene Perspektiven, wo wir jetzt ja über Kreuzschnitte die Story vorantreiben müssen, sondern wir haben das sozusagen größtenteils aus seinem Blickwinkel. Und das macht es natürlich auch ein bisschen einfach für den Zuschauer. Einfache Mittel, aber sehr wirkungsvoll. Genau.
Genau, du hast eine absolut klassische und von allen diesen 80er-Jahren-Filmen abgeguckte Konstellation, die man diesen ganzen, vor allem den Kinderfilmen gut hat. Du hast halt den Helden, der einfach normal ist. Und kein großer Draufgänger, aber auch kein extremes Weichei. Dann hast du halt den Bully, den der ein bisschen alle ein bisschen stresst und ärgert, aber halt so dazu gehört, dass der Punk ist halt in der Gruppe. Dann hast du das Weichei, meistens auch noch gleich übergewichtig, wie in dem Fall. Und natürlich den schlauen Typen, der alles weiß und alles kann. Ganz klassisch, jeder hat da seine Rolle und verlässt die eigentlich in dem Film auch nicht und die arbeiten mit dieser Konstellation und dieses typische Abenteuer-Feeling dann aufzubauen, dieses Gruppengefühl, eine Gruppe stürzt sich in ein Abenteuer.
Genau, also wirklich so klassisch, da wo jetzt die meisten Leute jetzt schon die Goonies zitiert hätten, also ich finde den Film ja furchtbar extrem nervig. Ich habe den aber auch nie in meiner Kindheit gesehen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt anders reden. Ich hatte den im letzten Jahr gesehen und fand die Goonies furchtbar, weil das alles so eine hysterischen, schreienden Charaktere sind, die mir furchtbar auf die Nerven gegangen sind. Einzig allein das Setting und so ein bisschen so die Stimmung hat mir gefallen, aber nee, das war nicht ganz so meins. Aber ich verstehe, was die Leute daran so gut finden. Und das ist ja auch mit so einem Punkt auch bei Stranger Things, man hat sich gerne sozusagen auf Goonies bezogen, aber man hat nicht so einen nervigen Charakter. Also ich habe schon das Gefühl, man kann den Charakteren hier, man kauft denen das ab, was sie hier tun.
Das war's schon? Möchtest du nicht mehr über die Goonies sagen?
Nee, ich glaube, das sollte schon reichen an Rant, weil ich fand eben halt die Figurenzeichnung, ich fand die halt sehr furchtbar bei den Goonies und hier finde ich es eben halt sehr angenehm. Es sind durch die Bank weg angenehme Charaktere. Jeder hat eine kleine Backstory. Gerade von dem kleinen dicken Jungen. Mensch, wie heißt er denn? Der kleine dicke.
Woody, genau.
Woody heißt er.
Ja.
Gerade bei ihm diese Backstory mit seiner Mutter, das ist wirklich schon, das verleiht so einem kleinen Charakter eben halt dann doch ganz viel Tiefe, dass er sich eben halt um seine alkoholkranke Mutter kümmert und der Vater offensichtlich verstorben ist. Und was ja dann auch zum Schluss ja dann auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Und das ist eigentlich alles ganz cool gemacht.
Ja, möchte der Stan was dazu sagen? Ich kann ihn leider nicht sehen.
Ich überlege noch, Augenblick. Fred, hast du noch was?
Ich hatte die Goonies als Kind zuerst gesehen und mir hat er gefallen damals und der hat mich in das Abenteuer reingeführt. Dann habe ich, weil ich ihn als Kind gesehen habe, irgendwann später nochmal geschaut und da ging es ja wie Basti, es war alles irgendwie nicht rund, es war eher anstrengend und war gar nicht das Erlebnis, was ich mich als Kind erinnert habe. Hat mir echt eine andere Wahrnehmung.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Mir dann ähnlich. Ja, es ist halt so der klassische Film, als Kind liebt man, guckt sich dann halt wirklich 20, 30 Jahre später nochmal an und denkt sich dann, oh mein Gott, was zum Geier ist denn das?
Genau.
Und das bei der Besetzung, wenn man bedenkt, gerade bei den Goonies, wie der Film besetzt ist, sind heute alle große Hollywood-Größen, Das schneidest du doch dann raus, oder?
Es wird nicht geschnitten.
Selbstverständlich schneiden wir das raus.
Das wird hervorgehoben.
Hervorgehoben, ja, meinetwegen. Und wie gesagt, und dann noch das alberne Ende, also dann auf dem Piratenschiff, das fand ich dann wirklich so, gerade bei Gunja, ein bisschen überdreht. Nur ein kleines bisschen überdreht.
Was man ja bei The Summer of 84 ja nicht sagen kann, dass da das Ende überdreht wäre oder so, sondern das Ende ja hier ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, möchte ich fast schon sagen, uns mit auf den Weg gibt. Dazu später natürlich mehr. Wir sind ja noch bei den Charakteren noch so ein bisschen hängen geblieben. Und was mir aufgefallen ist beim Filmschauen, ich weiß nicht, ob es auch so ging, die Eltern in dem gesamten Film, die müssen natürlich so eine Rolle spielen, also laut Drehbuch müssen die so geschrieben sein, damit die Kinder natürlich auch so ein kleines bisschen Narrenfreiheit bekommen und natürlich auch so ein paar Reibungspunkte haben, um auch die Story ein kleines bisschen spannend zu machen. Denn bis es ja dann eigentlich richtig losgeht, von diesen ganzen kleinen Verdachtsmomenten, die man da eben halt auch hat, müssen sich ja sozusagen kleine Hürden in den Weg gestellt werden. Und da finde ich zum Beispiel die Eltern ein bisschen überzeichnet. Also das ist, die Kinder wirken sehr authentisch und dann hast du halt aber so wie vom Reißbrett erstellte Eltern und Stereotypen eben halt, ganz klassisch.
Ja.
Und da hatte ich so ein bisschen so meine Probleme, also ganz besonders halt mit den Eltern. Das hatte bei mir nicht ganz so funktioniert und das ist auch für mich jetzt so ein kleines bisschen ein Schwachpunkt. Reißt den Film jetzt nicht komplett runter, aber da sehe ich so meinen Schwachpunkt im Film.
Kann nichts zu sagen, ich habe die älteren Rollen einfach so akzeptiert. Ich fand es spannend, dass der ein Kameramann ist und eher weil der Film ja so nach 80er Jahren aussieht, hatten die Eltern für mich gar nicht das 80er Feeling. Das hat sich bei mir ein bisschen gerieben. Der Vater wirkte eher wie ein cooler 90er oder 2000er Dad von seiner Art her und hat dann aber nicht so agiert. Also Aussehen, weißt du, Kameramann, das Aussehen und dann hat er aber nicht wie so ein gestriegelter Typ agiert, ausgesehen, wie er eigentlich agiert hat als etwas, ja, keine Ahnung. Es hat nicht ganz gepasst, aber es hat mich nicht großartig gestört, ich habe es akzeptiert.
Ja, mich hat es jetzt zu den Eltern auch nicht so gestört. Klar, die waren halt so, unscheinbar eher. Die haben eigentlich aber auch bloß die Funktion gehabt, diese Geschichte praktisch weiter voranzubringen. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund da. Weil eigentlich von den anderen, also bis auf die alkoholkranke Mutter und den anderen beiden hat man, soweit ich mich erinnern kann, ja keine Eltern gesehen. Sondern eigentlich nur vom Helden, vom Davy, die Eltern, genau. Und wie gesagt, das war halt der Vater, der natürlich alles abgestritten hat, alles verharmlost hat oder jede Befürchtung, die sein Junge geäußert hat. Ja, und das ist halt hat man praktisch auch in den 80er Jahren an nahezu jedem Horrorfilm gehabt, dass die Eltern alles kleinreden erstmal so. Und das hat halt auch einfach so diese Funktion, dieses praktisch, die Jungs sind halt, haben halt keine Hilfe von den Eltern, für die ja eigentlich da sind, einem zu helfen, sondern sind auf sich allein gestellt. Das ist eigentlich so ein ganz klassisches Horrorfilm-Element.
Ja, also wenn die, also wie gerade der Vater zur Plot-Device verkommt, weil er hat halt die Kamera, die ja dann auch für den weiteren Verlauf des Films ja auch extrem wichtig ist. Und genau, wie gesagt, das ist ein kleiner Schwachpunkt. Ich kann es natürlich nachvollziehen, aus drehbuchschreiberischer Sicht zu sagen, okay, wir brauchen eben halt die Eltern. Aber wie gesagt, mir ist es halt aufgefallen und wenn mir das halt auffällt, dann kann man schon sagen, gibt es vielleicht bestimmt andere Mittel und Wege. Da habe ich jetzt vielleicht einfach nur als Gegenbeispiel How to Do, wäre dann halt die Verfilmung von Stephen King. Da war natürlich auch die Vorlage natürlich aber auch schon extrem gut.
Ja, muss auch sagen.
Ne?
Ja.
Genau. Ja, und vielleicht einfach ein bisschen weiter in der Geschichte. Am Anfang wird so ein bisschen etabliert, wo alles ist. Der Film macht das auch sehr gut, dir den Ort zu beschreiben, wie dieser kleine Ort aufgebaut ist. Man merkt auch, dass der Film wirklich sich nur um die Kinder dreht, also wirklich nur aus der Perspektive. Man bekommt auch gar nicht so viel von dieser Erwachsenenwelt auch mit. Das heißt also, macht's eigentlich genau richtig. Der zieht dich da halt voll mit rein und gibt dir keine Informationen mit an der Hand, die unwichtig sind. Also ich finde das sehr gut gemacht. Und ich finde es auch schön aufgebaut, wie der mutmaßliche Killer, der Nachbar, hier schon etabliert wird. Und gleich auch am Anfang, mit einer ziemlich spooky Szene, wo unser Hauptdarsteller ihm helfen soll, einen Schrank in den Keller runterzutragen und da auch eine ganze Menge Foreshadowing passiert, wo du selber schon merkst, okay, hier stimmt definitiv was nicht und das kann der auch nur sein. Also das wird wahrscheinlich schon hier der Antagonist des Films sein.
Obwohl ich mir da noch nicht ganz so sicher war am Anfang. Ich dachte mir, es könnte zu einfach sein, aber das macht's dann... Ja, ich dachte erst... Ich glaube, ab der Mitte des Films war ich mir dann sicher, aber am Anfang, dachte ich mir, das ist zu einfach, ist der nicht.
Genau, darum dreht es ja.
Der wirkt halt so. Genau, ja, ich glaube, das wollte der Film ja, aber denke ich mal, auch bewirken, dass du so rangehst. Und dann, ja, wie gesagt, ab der Mitte oder im letzten Drittel des Films wird es ja dann relativ klar.
Ja, der Film hört ja auch, fängt an, wie er aufhört mit dieser Fahrradfahrt von dem Jungen. Und den zweiten Menschen, den man gleich sieht im Film, ist dann auch der Mackie, heißt er, glaube ich, dieser böse Cop. Und ja, in dem Moment denkt man, das ist zu einfach. Aber man wird eigentlich schon draufgestoßen und darum geht es dann die ganze Zeit eigentlich dem Film, also die ersten zwei Drittel, dieses ist es, ist es nicht? Wer irrt sich? Ist es vielleicht doch jemand anders?
Ja, so ein ganz klassisches Verwirrspiel. Ja. Aber der Film gibt auch gar nicht viel Mühe da drauf. Er macht es halt schon clever. Wie gesagt, gleich die zweite Person, die man sieht im Film. Und ja, nee, doch. Ich finde, es hat auch eine super gute Geschwindigkeit, der Film. Schönes Pacing. Also es fühlt sich auch nicht so an, als... sind viele Füllszenen dabei oder es würden einige Szenen zu lange gehen. Ich finde es eigentlich alles recht gut gemacht und läuft eigentlich ganz gut zu. Und ich hatte gerade in den ersten 25 Minuten ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen an andere Filme. Ist ja natürlich klar, also bei der Geschichte gibt es ja natürlich viele Vorlagen, aber ganz besonders halt die Neuverfilmung oder beziehungsweise neue Interpretation von Das Fenster am Hof. Mit Jimmy Stewart, da gab es doch eine
der vom Pferd gefallen ist, Superman, Christopher Reeve.
Nee, gar nicht, sondern der hieß auch ganz anders, der war mit Shia LaBeouf.
Oh. Mit Telefon? Nee, warte mal.
Disturbia war das.
Genau, Disturbia. Und den hatte ich nur durch Zufall auch vor ein paar Wochen gesehen gehabt. Und da habe ich natürlich auch ganz viele Erinnerungen halt auch daran, weil es natürlich auch das Setting ist ganz klar. Mein Nachbar ist ein Killer.
Ja,
Prinzip,
ja.
Ne?
David Morse, ne?
Ganz genau, David Morse war da der Killer. Genau. Übrigens, sehr schöner Hinweis, wir haben gerade gespoilert und zwar nicht nur den Film, über den wir reden, sondern gleich einen anderen Film. Das heißt, also vielleicht hier an dieser Stelle wirklich noch ein kleiner Spoiler-Hinweis. Wir werden den Film durchspoilern.
Und alle anderen und auch.
Und alle anderen Filme auch. Also gut,
ja. Das ist jetzt passiert, doch. Schade, Pech gehabt.
Ihr lieben zwei, drei Zuhörer, die uns zuhört, bitte, bitte bleibt dran.
Ihr wisst jetzt eh schon alles.
Ja, genau. Nö. Und wie gesagt, ich fühlte mich genau an, an diesen Film erinnert, beziehungsweise allgemein das Setting ist natürlich ja bekannt halt. Und ja, macht das eigentlich ganz gut.
Finde ich auch. Also ich habe den Film gern gesehen. Der ist jetzt irgendwie, es ist halt nicht perfekt, aber der als Film, objektiv macht er einfach sehr viel nach, finde ich. Und nimmt sich viel Anleihen, aber ich mag es halt. Und es macht, aber das Nachmachen macht er gut. Diese in die 80er reinwerfen. Und
wie heißt es immer so schön, lieber gut geklaut als selber schlecht ausgedacht.
Das ist dem Film gelungen, das Klauen. Ja. Und es hat er sehr schön gemacht. Und halt das Ende, wenn wir, von mir aus können wir schon zum Ende kommen, das gibt dem Film ja eine Note, was andere Filme in der Art nicht haben, wie jetzt die Goonies oder meinetwegen auch E.T. oder Stand By Me.
Richtig, ja. Das Ende war definitiv, also die Überraschung des Films, das war wirklich auch das Letzte, womit ich gerechnet hatte. Und das ist einfach, aber das ist einfach nur, ja, wie soll ich sagen, realistischer als ein Happy End, sage ich mal so. Das ist einfach nur, das ist so dieser wahre Horror der jederzeit, der auch heute noch passieren kann auf der Straße. Und da gibt es halt im seltensten Fall, gibt es in solchen Situationen, Happy Hollywood's End. Da.
Und alle freuen sich.
War sehr genau. Mutig, dieses Ende, gerade da es noch vorher die Person erwischt, die sowieso noch eine große Last zu tragen hat.
Ja.
Ja, war sehr gewagt auf jeden Fall, aber hat definitiv funktioniert. Und der Endmonolog des Antagonisten, der war ja sowieso der Oberknaller. Das, sowas sorgt tatsächlich für Angst, wenn man bedenkt, wie alt sind die Kinder so? 11, 12?
Nee, ich glaube, die sind schon
ein bisschen älter.
Vor College sind die.
Ja, genau, ein bisschen älter waren sie schon. Aber gerade dieses Trauma, dass er sowas ist, das wird man halt nicht wieder los. Das nimmst du mit für den Rest deines Lebens. Ja.
Ja, wie fandet ihr denn eigentlich den Schauspieler?
Großartig.
Ich habe ihn irgendwann mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, scheiße, den kennst du. Ich habe auch gleich nachgeschaut gehabt, was er noch so alles gespielt hatte. Aber der hat das die ganze Zeit, da schlummert halt irgendwas in ihm halt so drin. Der hat sowas was Sanftes und irgendwas Verschlagenes irgendwo, was du vermutest halt. Und der hat das die ganze Zeit über den Film so schön rübergebracht. Und zum Schluss, wenn er sozusagen alles verloren hat, dann nimmst du ihm genau diesen Monolog, was er da sagt, nimmst du ihm dann halt auch voll ab.
Ja.
Und die Konsequenz, die er dann eben daraus zieht, sagt, okay, ich habe jetzt gerade deinen Freund umgebracht und das ist natürlich auch eine sehr starke Szene, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass du dann natürlich schön in dieser durch das Rücklicht des Polizeiautos rot ausgeleuchteten Szene, da wird er dann die Kehle durchgeschnitten und du siehst das halt auch sehr explizit. Ich hatte damit nicht gerechnet, weil der Film ja ansonsten ja eher subtil sich dabei gehalten hat, hier aber voll drauf hält und dann sozusagen im eigentlichen Highlight, als es dann unserem Protagonisten des Films sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes dann an den Kragen geht, er verschont wird, obwohl er ja eigentlich ja gar nicht verschont wird, also.
Ja, richtig. Habe ich auch so verstanden. Was auch gerade nochmal die Mordszene an
Moody?
An dem Dicken, ja genau, ja, wie hieß er? Ja, richtig. Betrifft, war ja, da gab es ja die Szene am Anfang des Films, wo genau dieser Junge dieses Auto fährt.
Ja,
so, und
ja.
Du siehst den auf das Auto rennen und denkst mal, alles klar, der geht jetzt in das Auto, fährt jetzt los, holt Hilfe oder fährt dann den Killer um. Und nein, eben das passiert halt nicht. Das fand ich halt auch richtig gut umgesetzt. Ich dachte halt wirklich, okay, der Junge kann Auto fahren, der hechtet sich jetzt in das Auto und dann wisst ihr schon, wie der Film ausgeht. Und eben das ist halt nicht passiert. Und das war halt das Geniale an dieser ganzen Szene.
Genau. Ja, da ist der sehr schön von einem Thriller, von Coming-of-Age-Thriller zu einem Horrorfilm gekippt am Ende, wo es richtig schön nochmal blutig und explizit wird und du mit dem Schrecken auch alleine zurückgelassen wirst, anstatt es aufzulösen.
Richtig, genau.
Ja, also insgesamt kann man sagen, ein schöner Genrebeitrag für dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, ich glaube, der ist 2017 gedreht worden und kam dieses Jahr in vereinzelte Kinos halt raus. Ich weiß nicht, ist der auch in Berlin gelaufen, in größeren Kinos oder ist das wirklich nur in kleineren...
Das finde ich ja gar nicht gut. So, okay, wo waren wir gerade? Also im Kino IMDb habe ich da an der Liste gesehen, der läuft jetzt halt, könnte interessant sein, aber ich habe mir jetzt nie bewusst im Spielplan wahrgenommen bei einem Kino bei mir um die Ecke, wo ich sonst so hingehe. Deswegen kann ich es gar nicht sagen. Ist auch ich gehe seltener allein ins Kino und auch nicht so oft ins Kino. Ich habe ja zu Hause mein kleines Heimkino und gucke dann eher, wenn das rauskommt. Da fallen Horrorfilme bei mir ziemlich oft aber auch aus dem Raster raus. Das sind eher Sachen, die ich mir dann, weil ich da den alleine gucken müsste, ich habe da wenig Leute, die Horrorfilme mit mir zusammen gucken wollen, gucke ich mir das dann irgendwann mal abends in Ruhe an und gehe nicht extra ins Kino.
Genau. Nee, es kam, also ich habe hier bei uns in der Ecke, da gibt es ein schönes kleines wie heißt es denn? Ein schönes kleines Kino, das Luro-Kino. Und da laufen sehr schöne kleine Independent-Filme. Da hatte ich auch dieses Jahr den großartigen Die End gesehen. Sehr, sehr stark. Wie heißt der denn hier? Cthulhu, wie heißt der? Der Cthulhu-Mythos. Wie heißt der
denn? Lovecraft.
Dankeschön, so im Lovecraft-Style. Sehr zu empfehlen auch der Film. Kann ich euch nur The End oder The Ending heißt der, glaube ich. Oh, jetzt habe ich es wieder verrissen. Wer es rausfindet, kann mich ja dann noch berichtigen. Der war eigentlich ganz cool und da bin ich halt immer auf dem Laufenden. Das heißt also, wenn ein Film reinkommt, dann schaue ich halt immer gleich, ob ich den in irgendeiner Sichtung wahrnehmen kann. Genau. Ich würde sagen, kurzer, kleiner Film, vielleicht auch, ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt soweit besprochen.
Ich habe noch eine Frage. Eine Frage hat sich noch aufgeworfen bei dem Film bei mir. Und zwar, warum habe ich nicht so eine Nachbarin gehabt?
Weil das nur die amerikanischen Vorstadtskids haben. Direkt aber auch das Fernglas neben dem Fensterbrett und sie kommen auch meistens nie ran an die Nachbarin.
Ja, darin könnte es liegen.
Ja, da kann man vielleicht noch was sagen. Also dieser klassische Love Interest, das hatten sie eigentlich ganz gut gelöst. Mir gefiel das, das wirkte sehr stimmig alles. Also es wirkte nicht so ganz so sehr aufgesetzt und es hat die ganze Truppe auch ein bisschen aufgelockert.
Ich habe jetzt durch den Film und die Mini-Recherche festgestellt, die haben einen Vorgänger, Topo Kid heißt der, soll irgendein Apokalypse, Postapokalypse-Film sein oder apokalyptischer Film mit auch Kids scheinbar, also auch ein ähnliches Setting, der gar nicht so schlecht sein soll, in die gleiche Kerbe haut, den werde ich mir mal anschauen, wenn der irgendwie verfügbar ist.
Genau, da wollte ich auch schon nachfragen, ob ihr da mal was gehört und gesehen habt von...
Nee, bisher noch nicht. Also gehört ja, aber... Weder Trailer noch irgendwas anderes gesehen. Ja, ich weiß, dass es den gibt, habe ich schon gehört. Auch von den vier Regisseuren. Drei waren es, genau.
Ist mir gar nicht untergekommen. Ja, auf jeden Fall, wir mögen die 80er.
Ja.
Deswegen auch heißt mir die Nostromo-Verschwörung und nicht die Matrix-Verschwörung oder so.
Mhm.
Weil halt die ist aus den 70ern, ich weiß, aber. Weil die Zeit grob uns ganz gut in Kram passt, ästhetisch.
Jemand noch ein kurzes Fazit zum Film? Nicht? Also gut, hätte sein können?
Ja, doch. Also ich würde jeder, der die 80er mag und der Horrorfilme mag, kann sich die angucken. der wird nicht enttäuscht sein. Jemand, der da jetzt nicht so drin steht, kann sein, dass diesen Film nicht so reinfindet. Der ist halt, der lebt von genau dieser Atmosphäre, finde ich. Und jemand mit aktuellen Sehgewohnheiten, dem könnte das eventuell zu langsam sein oder irgendwie nicht, also gewöhnungsbedürftig vorkommen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Film für Nostalgiker.
Genau die.
Genau. Es ist auf jeden Fall ein Film für Nostalgiker und Leute, die in der früher war alles besser Welt leben. Oder für Leute, die wie wir die 80er auf jeden Fall lieben und die den Erzählstil der 80er und auch für Leute, die es nicht leiden können, wenn permanent Smartphones in Filmen klingeln, was ja in den 80ern ja noch nicht der Fall war.
Ja, also ich finde, es ist ein sehr schöner Genrebeitrag für dieses Jahr. Den wird wahrscheinlich nur noch Mandy toppen können, den ich mir heute anschauen werde. Der ist nämlich gerade bei Prime, ist da gerade drin für 1,49 oder sowas. Und den werde ich mir heute Abend mal geben. Der spielt im Jahre 1983, wo übrigens die namensgebende Mandy ein Metalhead ist. Und rennt die ganze Zeit auch mit Pentagramm-Shirts rum und Nicolas Cage baut sich ja dann zum Schluss dann so ein riesengroßes Schwert, was angelehnt ist an das Logo von Celtic Frost. Also das ist schon mal ziemlich geil. Und das ist so ein, die haben dies ausgedrückt, so ein ganz krasser Horrorfilm auf LSD-Trip und den werde ich mir heute mal anschauen. Vielleicht kann das sozusagen mein kleines Genre-Herz auch ein bisschen höher schlagen lassen. Ja, würde sagen, schöner kleiner Einstieg und ich bin mal gespannt, über was wir als nächstes sprechen werden.
Ja? Das besprechen wir im Geheimen.
Das besprechen wir im Geheimen, genau. Versuchen das Ganze jetzt natürlich auch monatlich zu machen. Wenn es uns mehr bekommt und ein bisschen eher, dann werden wir ja sehen, werden wir ja schauen. Super.
Genau.
Dann vielen Dank, lieber Stanley und lieber Fred, dass das hier geklappt hat. Vielen Dank, lieber Zuhörer. Wenn dir das gefallen hat oder dir irgendetwas einfällt, wie wir uns verbessern können, dann schickt uns eine E-Mail, schreibt es uns in die Kommentare und bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß. Schaut weiter Filme und bis zum nächsten Mal.
Ciao, genau. Ciao.
Ciao.